Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
In Bayern ist heute der neu gewählte Landtag zum ersten Mal zusammengekommen. Und da wurde, wie früher in der Schule, auch geguckt, ob alle da sind.
Volkmar Halbleib, Daniel Halemba entschuldigt, Ludwig Hartmann.
Daniel Halemba entschuldigt. Franz Schmidt von der AfD hat das gesagt, hat alle Abgeordneten in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen. Ja, und Daniel Halemba von der AfD wäre eigentlich der jüngste Abgeordnete, ist 22, der war aber heute nicht da, weil er heute Morgen festgenommen worden ist, unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Die Hintergründe dazu schauen wir uns gleich genauer an. Und wir schauen auch auf die aktuellen Entwicklungen im Krieg in Israel und Gaza. Heute ist ein neues Video der von der Hamas verschleppten Geiseln aufgetaucht.
Es war ein circa einminütiges Video, das der bewaffnete Arm der Hamas ins Netz gestellt haben. Darauf zu sehen, drei Frauen, drei mutmaßliche Geiseln.
Das sagt unser Korrespondent in Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte. Mehr zu diesem Video, dem Inhalt und auch dem Vorrücken der israelischen Armee im Gazastreifen hört ihr gleich hier. Am Montag, dem 30. Oktober. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
In München ist heute der neu gewählte Bayerische Landtag zum ersten Mal zusammengekommen. CSU-Politikerin Ilse Aigner ist zur Landtagspräsidentin wiedergewählt worden. Und diese erste Sitzung wird aber überschattet von einer Festnahme. Der AfD-Politiker Daniel Halemba wurde heute Morgen verhaftet. Er ist mit 22 Jahren der jüngste Abgeordnete des Bayerischen Landtags und kommt aus dem Würzburger Kreisverband der AfD. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat die Hintergründe für uns. Anne, was wird Daniel Halemba denn genau vorgeworfen?
Ja, Halemba ist Mitglied der umstrittenen Würzburger Burschenschaft Teutonia Prag, bei der es im September eine Razzia gab, weil dort Gegenstände mit rechtsradikalem oder auch mit rassistischem Inhalt vermutet wurden. Und gegen Halemba und für weitere Mitglieder dieser Burschenschaft wird jetzt konkret ermittelt, wegen Volksverhetzung und wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Das kann dann zum Beispiel ein Hakenkreuz sein. Halemba hat die Vorwürfe auch als falsch zurückgewiesen und ist dann aber untergetaucht am Donnerstag, als der Haftbefehl erlassen wurde.
Das klingt ja wirklich wie in einem Krimi, aber offenbar hat die Polizei ihn ja dann doch gefunden.
Genau, heute Morgen wurde er in der Nähe von Stuttgart gefasst. Da hat er wohl seine Unterkunft verlassen, in der er übernachtet hat, heißt es von der Polizei. Und die hat ihn wohl über sein Handy geortet, unter anderem. Warum eigentlich genau dieser Haftbefehl erlassen wurde, ist nicht ganz klar. Das passiert nicht immer automatisch. Beobachter sagen, möglicherweise bestand die Gefahr der Verdunklung, also dass zum Beispiel jemand Beweise verschwinden lässt.
Was passiert denn jetzt als nächstes?
Ja, an der konstituierenden ersten Sitzung, die gerade angefangen hatte, da hat er definitiv nicht teilgenommen. Eigentlich hätte er da einen ganz besonderen Platz gehabt als jüngster Abgeordneter neben dem Alterspräsidenten. Also hohe Symbolkraft, auch für die ganze Partei, die AfD. Jetzt geht's für Halemba aber erstmal vor den Haftrichter. Entweder heute noch oder spätestens morgen entscheidet der dann, ob Halemba wegen der Vorwürfe in Untersuchungshaft muss oder gegen Auflagen, wie zum Beispiel eine Kaution, freikommt. Und daneben geht auch noch sein Anwalt juristisch gegen den Haftbefehl vor. Er sagt, die Vorwürfe sind falsch und er will jetzt beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof erreichen, dass der Haftbefehl wieder zurückgezogen wird. Oder zumindest, dass er ausgesetzt wird für diese Legislaturperiode, also dass Halemba dann als Abgeordneter ganz normal im Landtag sitzen kann für die nächsten Jahre.
Aber genießt ein Abgeordneter nicht eigentlich sowieso Immunität, also dass gar nicht gegen ihn ermittelt werden kann?
Also grundsätzlich stimmt das, auch wenn die Immunität dann auch wieder aufgehoben werden kann. Aber sowas betrifft normalerweise Fälle, bei denen erst ermittelt wird, wenn der Landtag schon zum ersten Mal zusammengetreten ist. Denn erst ab diesem Zeitpunkt besteht die Immunität für die Abgeordneten. Im Fall Halemba geht es aber jetzt um Ermittlungen, die schon vorher angefangen haben. Da ist im Moment nicht so ganz klar, wie es da weitergeht. So oder so wirft das aber natürlich kein gutes Licht auf die neue AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Die hatte sowieso schon den Ruf, weiter rechts zu stehen und radikal zu sein als die bisherige. Und ein Abgeordneter, gegen den ermittelt wird wegen Volksverhetzung, der scheint solche Befürchtungen noch zu bestätigen.
Die Verhaftung heute Morgen des AfD-Abgeordneten Daniel Halemba überschattet die erste Sitzung des Bayerischen Landtags. Der ist heute zur konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat uns die Hintergründe dazu erklärt. Danke dir, Anne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die israelische Armee dringt tiefer in den Gazastreifen ein. Sie hat nach eigenen Angaben am Wochenende die zweite Phase des Kriegs gegen die Terroristen der Hamas begonnen. Noch immer sollen sich mehr als 200 Geiseln in den Händen der Hamas befinden. Gleichzeitig wächst auch die Sorge um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und um die Versorgung von den rund 2 Millionen Menschen, die dort leben. Über die aktuellen Entwicklungen spreche ich mit Clemens Fehrenkotte, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Clemens, es sind noch mehr als 200 Geiseln in den Händen der Hamas. Jetzt ist ein neues Video aufgetaucht. Was genau ist darauf zu sehen?
Ja, das sorgte ab dem Nachmittag für große Aufmerksamkeit und Beachtung auch auf allen Seiten. Es war ein circa einminütiges Video, das der bewaffnete Arm der Hamas ins Netz gestellt haben. Darauf zu sehen, 3 Frauen, 3 mutmaßliche Geiseln. Eine davon spricht direkt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu an und wirft ihm vor, das ist knapp 1 Minute lang zum Teil, unter dem Zwang der Hamas auch, so dürfte dieses Video auch zustande gekommen sein, sehr emotional, dass Netanyahu und die Regierung nicht zu ihrer Freilassung täte. Sie säßen letztendlich wegen der Versäumnisse und Fehler Netanyahus hier in Gazastreifen bei der Hamas in Geiselhaft. Und das ist etwas, was natürlich direkt gegenwärtig in das Hauptthema, das jedenfalls auf israelischer Seite besteht, nämlich die Befreiung und Rückkehr auch der über 239 ist zurzeit die aktuelle Zahl der Geiseln. Das ist etwas, was direkt da reintrifft. Und das Büro des Ministerpräsidenten reagierte sofort. Das ging fast postwendend, sagte, das sei also eine typische, auch klassische psychologische Kriegsführung und Propaganda der Hamas. Und sicherte allerdings auch zu, der Ministerpräsident, dass er alles dafür tun werde, die Frauen, und er nannte dann auch die Namen dieser 3 Frauen. Das heißt, es ist auch klar, dass die das auch als authentisch betrachten. Sagt da, er werde alles dafür tun, sie zu befreien.
Jetzt gab es heute auch die traurige Bestätigung, dass die 22-jährige Deutsch-Israelin Shani Luk tot ist. Sie galt ja seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober als vermisst. Es kursierten Videos, wie sie bei einem Rave-Festival als Geisel genommen wurde. Was ist jetzt über ihren Tod bekannt?
Es steht jetzt fest, auch nach Aussagen sowohl der Eltern als auch der Tante von ihr, die haben wir auch kontaktiert am Vormittag, die danach sagte, Polizei und Armee hätten am Tatort, also dort, wo das Massaker am 7. Oktober von der Hamas stattgefunden hat, hätten sie feststellen können, dass Shani dort direkt getötet worden sei. Mhm. Und dann sei wohl offenbar, und das wäre dann also das, was man in den Netzen dann gesehen hat, der Leichnam buchstäblich durch auf eine Öffentlichkeit gezerrt worden und misshandelt worden. Und das wäre aber zu dem Zeitpunkt auch schon geschehen, als die junge Frau ermordet dort auf den LKW bzw. Pickup gestanden ist. Und die Tante schrieb uns auch in der WhatsApp-Meldung, sagte, der einzige Trost der Familie bestünde halt darin, dass sie das alles nicht miterlebt habe, was wir in den Netzen gesehen haben.
Ja. Jetzt dringt die israelische Armee weiter im Gazastreifen vor. Wie ist da die aktuelle Lage?
Es geht sehr, sehr schrittweise, aber auf Seiten der israelischen Streitkräfte relativ methodisch vor. Was heißt das? Seit Freitagabend sind die israelischen Streitkräfte in allen Formen, nicht allein nur Luftwaffe, sondern auch Panzer, Artillerie, Pionierverbände, Infanterie, Special-Op-Einheiten dort. Mittlerweile gehen sie bis an den nördlichen Rand der Großstadt, der einzigen Großstadt dort mit 800.000 Einwohnern, vormals Gaza-Stadt. In Zeitun tauchten auf einmal am Vormittag, und das konnten wir auch das Video, weil wir wussten, von wem es gemacht worden ist, verifizieren, tauchten auf einmal an der Hauptdurchgangsstraße, Hauptverkehrsader geht von Nord nach Süd, israelische Panzer auf. Etwas, was man seit dem Abzug der Israelis 2005 im Gazastreifen nicht mehr gesehen hatte. Und das sorgte bei der Bevölkerung auch, die ohnehin schon seit 23 Tagen und Nächten einem massiven Luftangriffen ausgesetzt ist, nochmals für Angst und Panik.
Es klingt jetzt auch dann nicht so, als könnte es eine geforderte humanitäre Feuerpause geben im Gazastreifen. Oder welche Informationen hast du da? Also die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist absolut dramatisch. Gibt es da Entwicklungen, neue Hilfe?
Es war ja die Rede davon, dass die Hilfslieferungen über die ägyptische Seite, über Rafah in den Gazastreifen, dass diese Lieferungen erhöht würden. Tatsache ist jedenfalls bis heute am frühen Abend das nicht der Fall. Heute kamen nach Aussagen der Behörden in Rafah, also auf ägyptischer Seite, 26 Lkw rein. Zum Vergleich, die Vereinten Nationen sagen, es müssten mindestens 100 pro Tag sein. Und vor dem 7. Oktober waren es insgesamt 500 Lkw. Das heißt, das ist also nicht das, was viele sich erhofft haben. Mhm. Und das andere ist natürlich auch, die israelischen Streitkräfte fordern erneut auch heute nach Aussagen der UN Krankenhäuser im nördlichen Teil vom Gazastreifen auf zu evakuieren. Das ist etwas, was von denen sie sagen, das können wir gar nicht. Nicht allein im größten Krankenhaus, Schifa-Krankenhaus, mit den Patienten und vor allen Dingen auch vielen Schutzsuchenden dort, sondern auch im zweiten großen Krankenhaus, dem Al-Quds Krankenhaus in Gazastadt.
Sagt unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte aus Tel Aviv. Wir haben über die neuesten Entwicklungen im Krieg in Israel und Gaza gesprochen. Dank dir, Clemens, für die Information.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am teuersten ist das Leben in München in Deutschland. Wer da lebt, zahlt ein Viertel mehr als sonst im Durchschnitt in Deutschland. Teuerster Punkt sind gerade in den großen Städten die Wohnkosten. Und wir haben uns da gefragt, wenn die Mieten immer teurer werden, vor allem in den großen Städten, wie sollen sich Studierende, Azubis in ein paar Jahren noch eine Wohnung oder ein WG-Zimmer leisten können? Und wie sehen Städte dann in 10, 15 Jahren aus? Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat heute mal einen kleinen Blick in die Zukunft geworfen.
Wo wohnst du? Wie viel zahlst du? Und wie groß ist dein Zimmer?
Eine Kollegin von PULS, vom Bayerischen Rundfunk, hat kürzlich in München eine Umfrage unter Studierenden gemacht.
Rotkreuzplatz, 11 Quadratmeter, ca. 600 Euro.
Bogenhausen, 34 Quadratmeter, 700 Euro warm.
Rotkreuzplatz, 30 Quadratmeter, 950 Euro.
Glockenbachviertel, 2 Zimmer, das sind 36 Quadratmeter, 1100 warm.
1100 Euro warm für 36 Quadratmeter. Das ist mal eine Ansage. Und in anderen Großstädten sieht's ja ähnlich aus. Frankfurt, Stuttgart, Hamburg. Wo zur Hölle soll das hinführen?
Die Entspannungswahrscheinlichkeit der Mietmärkte in den großen Städten, die ist wahrscheinlich nicht eben hoch.
Sagt die Stadtforscherin Ricarda Petzold vom Institut für Urbanistik in Berlin.
Weil es gibt ja immer noch Zuzug. Es ist immer noch sehr viel Geld unterwegs. Derzeit ist der Bausektor natürlich von Krise und Krise und Krise betroffen und damit gehen die Fertigstellungen zurück und damit ist klar, dass das Mietniveau wahrscheinlich nicht besonders nach unten gehen wird, sondern eher weiter nach oben.
Im Vergleich zu den 90ern oder den 2000er Anfängen müssen Studierende oder Azubis schon jetzt beim Wohnen deutlich mehr Kompromisse machen. Eine eigene Bude oder ein großes WG-Zimmer in vielen Großstädten immer seltener drin. Das Hotel Mama wird gerade wieder beliebter.
Natürlich bauen sich die Wohnungsmärkte und die Zugänge um und damit werden immer mehr Stadtquartiere schließen sich sozusagen für Menschen, die weniger Einkommen haben. Es wird immer schwieriger für die, die da sind vielleicht zum einen, aber vor allen Dingen für die, die neu hinzukommen wollen.
Wie sehen dann die Großstädte in Zukunft aus, wenn sich nur noch eine kleine Elite die Wohnkosten leisten kann?
Neo-Berlin, 2087.
Wir schreiben das Jahr 2087. Berlin, beziehungsweise Neo-Berlin, ist ein gigantischer Moloch. Drohnen fliegen über die dunkle Hauptstadt, Roboter rollen überall herum. Eine neue Berliner Mauer trennt das Stadtgebiet von den Randgebieten. Und das Leben außerhalb der Mauern, im Schatten der Wolkenkratzer, ist hart und gefährlich. Dort leben die Armen, verdrängt, abgehängt, frustriert. Und die Reichen? Die wohnen in luxuriösen Türmen. Die Hauptstadt als Dystopie. Das ist die Idee des Computerspiels Neo Berlin 2087. Erscheint nächstes Jahr. Realistisch?
Nein. Nein, nein. Also das Blade Runner-Szenario werden wir jetzt in absehbarer Zeit nicht haben.
Das ist Klaus Burmeister. Er ist Zukunftsforscher und beschäftigt sich auch mit den sozialen und ökonomischen Umbrüchen in den Städten.
Was wir natürlich haben werden, ist, dass insgesamt es in den Metropolen zu einer immer weiteren Polarisierung kommen wird und auch Verdrängung, Gentrifizierung.
Das wird laut Burmeister zur Folge haben, dass entweder immer mehr nach oben gebaut wird, also wie in New York oder in asiatischen Megacities, oder dass wie in Berlin Flächen sehr dicht mit Hotel-, Büro- und Wohngebäuden bebaut werden und Kulturzentren, Clubs, Parks, also öffentlicher Raum, verschwindet.
Die Stadt verändert sich, die wird auch entleert. Und natürlich ist dann so ein pulsierendes, interessantes Berlin, vielfältig bunt, als attraktiver Ort auch gefährdet. Letztendlich nimmt man das hin, dass es in gewissem Sinne auch eine Verödung gibt, wo im Grunde genommen das, was vor allem auch Berlin auszeichnet, gar nicht mehr vorhanden ist.
Städte leben aber ja gerade von den Gegensätzen. Davon, dass sich Menschen aus verschiedenen Milieus mischen und daraus etwas entsteht, sagt Stadtforscherin Ricarda Petzold. Kultur- oder Nachbarschaftsprojekte zum Beispiel. Aber je teurer die Stadt wird, desto seltener finden diese Begegnungen statt.
Damit werden natürlich die Ressourcen kleiner, sich in Stadt einzubringen. Also je mehr Zeit meines Arbeitstages oder meiner Woche ich dafür verwende, meine Existenz zu erwirtschaften, desto weniger Spielräume gibt es eigentlich, aktiv was zu den Städten beizutragen.
Schon jetzt müssen zum Beispiel kleine städtische Theatergruppen wegen hoher Mietkosten ins Umland ziehen oder Bands ihre Proberäume aufgeben. Und vielen Studierenden oder Azubis bleibt eigentlich nur in Städte und Regionen zu ziehen, die zwar bisher weniger beliebt waren, sagt Zukunftsforscher Klaus Burmeister, aber in denen die Mieten halt billiger sind.
Dann gibt es auch wieder neue Möglichkeiten für einen attraktiven Lebensraum, der lebendige Orte schafft, die auch die Grundvoraussetzung sind für Innovationen, für die Schaffung von Wissen. Und das ist ja das, was wir eigentlich in dieser Gesellschaft so nötig haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
3,8%. So hoch war die Inflation im Oktober, beziehungsweise niedrig. Es ist nämlich der niedrigste Stand seit 2 Jahren. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute auf Basis von vorläufigen Zahlen mitgeteilt. Einen Monat zuvor lag sie noch bei 4,5%, davor bei gut 6%. Es klingt also erstmal nach einer guten Entwicklung. Aber bevor wir jetzt den Sekt rausholen und anstoßen, hören wir erstmal, in welchen Bereichen die Preise tatsächlich sinken und wo sie weiterhin steigen. Das weiß unser Reporter Roman Warschauer.
Es sind vor allem die gesunkenen Preise für Energie, also für Heizöl, für Gas, aber auch für Benzin und Diesel, die für eine sinkende Inflationsrate gesorgt haben. In diesem Bereich sind die Preise laut den Statistikern um 3,2% runtergegangen gegenüber dem Vorjahresmonat.
Also die Bude warm zu kriegen, kostet wieder weniger, aber leider gilt das nicht für den Einkauf im Supermarkt.
Immer noch deutlich teurer sind aber Lebensmittel. 6,1% mehr haben hier die Bundesbürger bezahlt, aber auch hier waren die Preissteigerungen schon einmal deutlich höher.
Ja, und Ökonominnen und Ökonomen rechnen übrigens damit, dass die Inflation bis zum Ende des Jahres 2023 noch weiter zurückgeht. Und das ist dann doch eine gute Nachricht. Also passend zu Silvester vielleicht dann wirklich Zeit zum Anstoßen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Achtung, das folgende Intro kann Spuren von Nostalgie auslösen.
Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen.
Ja, pünktlich zu Halloween ist X-Faktor, das Unfassbare, mit einer neuen Staffel zurück. In der werden 5 weitere unfassbare Geschichten präsentiert und die Zuschauerinnen und Zuschauer werden aufgefordert mitzuraten, welche Geschichte es war, welche erfunden. RTL 2 feiert damit 25 Jahre Jubiläum der Kultserie. Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team, hast du die neueste Folge schon angeschaut?
Ja, heute. Und es war ein richtig schöner Throwback-Moment.
Ist das so, ja?
Ja. Die Serie wird wieder von Jonathan Frakes moderiert, der auch in den 90ern schon moderiert hat. Und er steht scheinbar auch am gleichen Set, das aussieht wie so ein viktorianisches Haus. Und das hat auch ganz viele komische Sachen da drin. Und er leitet die Sendung mit diesen Worten ein.
Manchmal ist eine Lüge nur, was wir für die Wahrheit halten wollen, weil wir wissen, dass die Wahrheit zu ernüchternd wäre. Sehen Sie sich mal diese Spirale an. Obwohl das ein zweidimensionales Bild ist, sind Ihre Augen wie gefesselt vom Blick in die Tiefe. Aber passen Sie auf. Jetzt wird Ihre wahre Natur deutlich. Es war überhaupt keine Spirale, sondern lediglich eine Ansammlung von Kreisen. Würden Sie die Wahrheit vorziehen? Oder würden Sie sich lieber von der Spirale in den Bann ziehen lassen?
Wow, Küchenpsychologie at its finest.
Toll, oder? Und er macht auch noch die gleichen Wortwitze, wenn er so Geschichten anmoderiert. Mhm. Die Special Effects bei den Geschichten sehen genauso schlecht aus wie damals. Und im Interview mit dem Magazin Serienjunkies, das ist ein Online-Magazin zu Serien, sagt einer der Showrunner dazu, dass sie versucht haben, den Look und Style der Originalserie mit den modernen Mitteln zu imitieren. Also mit Licht, mit Kamerabewegungen und der Inszenierung eben auch. Und die 5 Staffeln von X-Faktor, das Unfassbare, die gab es in Deutschland ja ab 1998. 2021 gab es dann schon eine weitere Staffel, extra gedreht für den deutschen Markt.
Extra für dich?
Extra für mich. Die wurde dann aber nicht von Jonathan Frakes moderiert, sondern von Detlef Bothe. Und das fanden die Fans einfach alle nicht so toll. Deswegen wurde Frakes wieder ins Boot geholt.
Also ich würde sagen, man merkt, dass du die Serie schon als Kind geschaut hast, oder?
Ja, ich erinnere mich auch daran, dass ich zum Beispiel extra mit meinem Bruder und 2 Freundinnen, die zum Beispiel am Wochenende da waren, eingeschaltet habe, um das zu gucken. Die Serie wird ja auch seit ihrem Start ständig wiederholt, läuft in Dauerschleife. Ja. Und dass ich mich auch wirklich gefreut habe, eben mich zu gruseln, zusammen mit meinen Freunden mitzuraten, welche Geschichte wirklich wahr ist und welche nicht. Und ja, wenn ich mit Leuten spreche, die in meinem Alter sind, dann erinnern sich auch viele an die gleiche Geschichte wie ich, nämlich an die über die mit den roten Augen. Da erschrickt sich nämlich der kleine Billy, weil ihn nachts in der Dunkelheit, als er Kekse holen geht, glühend rote Augen verfolgen. Und dann beruhigt ihn das Kindermädchen. Ja, das ist alles nur deine Fantasie. Aber als sie das Licht ausmacht und das Zimmer verlässt, glühen ihre Augen rot. Also großartig. Da habe ich mich so gegruselt als Kind. Die Geschichte verfolgt mich bis heute. Und in der neuen Staffel haben sie diese Geschichte sogar nochmal neu verfilmt.
Und du hast es mit 8 geguckt, Mary. Okay. Also man merkt aber dann auch darauf ab, die MacherInnen zielen auch wirklich genau auf Menschen wie dich ab, ne? Die das schon vor 20 Jahren geguckt haben. Warum aber hat diese Serie, die ja wirklich auch durchaus trashig ist, überhaupt diesen Kultstatus erreicht?
Das finde ich auch ganz interessant. Also ursprünglich war das ja eine US-Serie, aber X-Faktor war in den USA bei weitem nicht so erfolgreich wie hier in Deutschland. Mhm. Und wenn man sich das jetzt auch als Erwachsene anguckt, ne, dann empfindet man eher so ein bisschen Fremdscham. Also die groben Cuts, das war total schlecht synchronisiert, die schlechten Sprüche, die schlechten Effekte. Und ich habe da so eine These dazu, nämlich, dass die Serie sich genau deswegen so lange halten konnte, weil einfach viele Kinder zugeschaut haben, wie ich eben. Und für viele war das dann einfach die erste Berührung mit eben Mystery-Serien und True-Crime-Geschichten. Und X-Faktor, das Unfassbare, lief nämlich auch einfach im Tagesprogramm. Yeah. Also zu einer Uhrzeit, wo eben Kinder zugeschaut haben. Und Mystery- und Gruselgeschichten, die wirken auf Kinder einfach nochmal faszinierender. Die können das ja auch gar nicht abstrahieren, ne? Also Kinder empfinden Inhalte im Fernsehen als noch viel aufregender, als viel furchteinflößender, als viel krasser, als sie eigentlich sind. Und das hat irgendwann auch die Kommission für Jugendmedienschutz hier in Deutschland gemerkt und sich diese Serie nochmal genauer angeschaut.
Und sind zu welchem Schluss gekommen? Also war wahrscheinlich viel zu gruselig fürs Tagesprogramm, oder?
Ja, die KJM, die schreibt, dass diese Serie durch die Vermischung von Fantasy und Wahrheit verstörend wirken kann und gegen den Jugendschutz verstößt. Die Serie könne Kinder unter 12 Jahren, also mich damals, in ihre Entwicklung beeinträchtigen und hätte erst ab 20 Uhr gezeigt werden dürfen. Die Auflösungen am Ende waren auch totaler Quatsch, ehrlich gesagt. Also einige der Geschichten, die als wahr deklariert wurden, die lassen sich gar nicht unabhängig überprüfen. Naja, auf jeden Fall zu spät. Eine ganze Generation inklusive mir hat's geguckt zur Tageszeit und hoffentlich keine bleibenden Schäden davon getragen.
Das hoffe ich auch für dich mit. Würdest du denn sagen, die Serie wäre jetzt auch was für Leute, die sich das in der Jugend noch nicht angeschaut haben?
Ja, nee, glaube ich nicht. Ist einfach zu trashig. Also die einzelnen Geschichten sind zwar schon echt aufwendig produziert und gedreht, also aber diese Schauspielleistungen sind jetzt auch bei der Neuauflage keine Glanzleistungen, sage ich mal. Aber da sind schon einige berühmte Gesichter dabei. Also man freut sich dann, die zu sehen. Zum Beispiel Danny Trejo zum Beispiel kennen.
Breaking Bad.
Genau, Breaking Bad. Auch Arnold Schwarzeneggers Sohn, Joseph Boehner, ist hier das erste Mal vor der Kamera. Aber alte Fans der Serie wird das sicherlich befriedigen, dass eben der gleiche Moderator da ist, dass das genau gleich aufgebaut ist und so weiter. Ist ja jetzt auch nichts Neues, dass Sender und Produktionsfirmen mit Neuauflagen von alten Serien bei den treuen Fans punkten wollen.
X-Faktor, das Unfassbare, ist mit 9 Folgen zurück. Könnt ihr auch streamen, wenn ihr jetzt nicht mehr unbedingt RTL 2 im linearen Fernsehen guckt. Mitu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team jedenfalls ist ein wenig begeistert, weil sie es früher schon geguckt hat. Ich glaube, ich werde mich da einfach zurückhalten.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.